HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Maria Magdalena ist eine der bekanntesten Frauen aus dem Neuen Testament und eine der rätselhaftesten. Sie war am Kreuz und hat Jesus ins Grab begleitet. Maria Magdalena hat als erste vor den Männern von der Auferstehung erfahren und sie ihnen als Zeugin verkündigt. Dennoch wird bis heute um ihre Rolle gestritten. War sie eine Sünderin oder war sie die Frau an Jesus' Seite? Für viele moderne Christinnen ist sie Vorbild im Glauben und ein Ansporn, mehr Rechte für Frauen in der Kirche zu fordern. Maria Magdalena und die Frauen in der Kirche, hören Sie in Camino in HR2 Kultur, einen Beitrag von Lukas Meyer-Blankenburg.
Heilige. Sie gehört zu den Frauen, die unterm Kreuz waren, die Jesus mit ins Grab begleitet haben und die vor allem als erste vor den Männern von der Auferstehung erfahren haben. Bis zu dem, dass im Johannesevangelium Jesus wirklich direkt Maria Magdalena schickt und sagt, und erzähl du jetzt den Jüngern, also den Männern, von der Auferstehung.
Apostelin der Apostel.
Maria Magdalena ist für mich eine sehr interessante Figur, weil sie eine freie Jüngerin Jesu ist, eine Zeugin der Auferstehung, eine Frau, die als Zeugin der Auferstehung den Aposteln die Auferstehung verkündigt und insofern durchaus auch ihre Anfragen an kirchlich gewachsene Strukturen stellt.
Sünderin.
Also nicht immer jetzt unbedingt im feministischen Sinn. Sie ist auch Symbol für die bekehrte Sünderin, für die Asketin, die sich in ihr Haar gehüllt dann in eine Höhle zurückzieht und dergleichen. Oder auch für die schöne Verführung.
Geliebte.
Ich war mal eine Zeit lang engagiert in diesem Verein Maria von Magdala für Frauenpriestertum, weil ich es einfach so schreiend ungerecht finde, dass ich als Frau von der Priesterweihe ausgeschlossen bin, einfach weil ich eine Frau bin.
Legende.
Maria Magdalena ist eine der bekanntesten Frauen aus dem Neuen Testament und eine der rätselhaftesten, denn sie wird kaum erwähnt. Nur hier und da taucht sie an der Seite Jesu auf. Am berühmtesten ist ihre Erwähnung bei Johannes. Dort begegnet ihr der Auferstandene als erster vor allen Jüngern.
Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern. Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt.
Wegen dieser Stelle wurde Maria Magdalena in späteren Legenden zu der engsten Vertrauten Jesu gemacht. Sie galt manchmal sogar als seine Ehefrau, die nach seiner Himmelfahrt über das Mittelmeer floh und dort Jesu Botschaft verkündete oder als Asketin in einer Höhle in Südfrankreich lebte. Für diese Geschichten gibt es keine historischen Belege. 591 setzte sie Papst Gregor mit einer Hure gleich. Dieses Bild hat sich bis heute gehalten. 2016 erklärte sie der Vatikan zur Zeugin der Auferstehung und wertete sie zur Apostelin auf. Die Idee hinter der Figur Maria Magdalena lautet: Am Anfang des Christentums gab es Frauen, die mindestens so wichtig waren wie Männer. Die heilige Maria Magdalena ist der Beleg dafür. Eine Idee, mit der auch ein aktueller, nach ihr benannter Kinofilm spielt. Dort ist sie diejenige unter seinen Jüngern, der Jesus die Führung überträgt.
Ich werde bei dir sein. Ich werde dich nicht verlassen.
Maria. Du wirst meine Zeugin sein.
Der Film ist zwar fiktiv, aber er zeigt, die Frage nach der Rolle von Frauen im Christentum ist hochaktuell. Maria Magdalena ist eine Symbolfigur dafür. Sie spielt für viele weibliche Kirchenmitglieder heute, bewusst oder unbewusst, eine Rolle, wenn es um die Frage geht, welche Bedeutung haben Frauen in der Kirche? Welche Rolle sollen sie in Zukunft spielen?
Lanka, wie geht's dir? Ja, schicke Frisur.
Der St. Marien-Kindergarten in Linz am Rhein. Aufgeregt plappernd versammeln sich die Kinder am Morgen im Foyer. Durch die gläserne Eingangstür ist der besondere Gast des Tages gekommen, Eva Dech. Einmal im Monat ist sie hier zu Besuch. Modischer Blazer, Jeans und Absatzschuhe. Frau Dech sieht nicht aus wie die klassische Vertreterin der katholischen Kirche.
Bei den Kindern ist das überhaupt kein Problem. Die haben mitbekommen, da gibt es einen Pastor und dann gibt es die Eva Dech. Und ich sage immer gern, ich bin die Kollegin vom Pastor, nur nicht geweiht.
Eva Dech ist Gemeindereferentin der katholischen Pfarreiengemeinschaft Linz. Regelmäßig fährt sie zu den Einrichtungen der Kirche, geht in Schulen und Kindergärten. Sie will Ansprechpartnerin sein für die Mitarbeiter und Eltern, hat ein Ohr für Sorgen und Nöte im Alltag und für die Fragen der Kinder.
Mit einem richtigen Messer, wo man sonst ein Brot schmiert? So ein Messer?
In einem großen Halbkreis sitzen die vielleicht 60 Kinder jetzt um Eva Dech herum. Heute beginnt der Tag mit dem Morgensegen der Gemeindereferentin.
Eine Brot wächst auf vielen Hallen, aus vielen Trauben wächst der Wein.
Ich durfte in Leitung rein schnuppern oder erste Schritte gehen, indem ich hier die Pfarreiengemeinschaft für ein Jahr geleitet habe, in der Zeit der Vakanz, wo es kein Priester da war, und habe gemerkt, ich kann das ganz gut und ich habe auch Spaß dran.
Wie viele Frauen in der katholischen Kirche arbeitet Eva Dech auf der mittleren Verwaltungsebene einer Gemeinde. Und wie viele Frauen hat sie nach mehr als 15 Jahren im Beruf Lust, sich weiterzuentwickeln und eine Führungsposition zu übernehmen? Aber das ist nicht leicht.
Weil ich in dieser Gemeindestruktur ganz schnell an meine Grenze stoße, wo eben der Priester einfach davor sitzt und diese Leitungsebene ich nicht so ausfüllen kann, wie ich gerne würde.
Nach katholischem Arbeitsrecht muss ein Pfarrer auch oberster Leiter einer Gemeindeverwaltung sein. Geistliches und weltliches Amt in Personalunion. Für Frauen wie Eva Dech ist der Weg nach oben damit verbaut, sehr zu ihrem Ärger.
Es wird immer so viel Geduld von uns eingefordert. Seid doch mal geduldig und es kommt noch und manchmal, bin ich so leid. Da bin ich ungeduldig, aber noch nicht verzweifelt. Hoffnungsvoll bin ich immer noch, sonst glaube ich, hätte ich alles hingeschmissen, hätte ich auch das Mentoring nicht gemacht.
Das Mentoring ist ein spezielles Programm für Frauen mit Führungsambitionen in der Kirche. Gefördert wird es von der Deutschen Bischofskonferenz. Denn die obersten Katholiken haben mittlerweile eingesehen, es wird immer schwieriger, Frauen grundsätzlich von höheren Ämtern in der Kirche auszuschließen. Und es schadet dem Image der Kirche.
Aus vielen Menschen entsteht Gemeinde, da lebt und stirbt man nicht allein.
Wir wollen Frauen auf Führung ganz konkret vorbereiten, wir wollen sie zur Führung ermutigen.
Beschreibt Birgit Mock das Ziel des Mentoring-Programms. Mock ist Geschäftsführerin des Bonner Hildegardis-Vereins. Seit mehr als 100 Jahren fördert dieser katholische Verein Frauen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. 2013 hat der Hildegardis-Verein das Mentoring-Programm ins Leben gerufen, um Frauen gezielt auf Führungspositionen in der Kirche und die damit verbundenen Aufgaben vorzubereiten.
Wir wollen ein kollegiales Netzwerk aufbauen, mit dem sie sich dann, wenn sie in Führung einmal sind, auch hinterher stärken können, damit sie das auch durchhalten. Und wir wollten Frauen in Führung in der Kirche in Deutschland auch sichtbarer machen.
Vor 5 Jahren waren gerade einmal 13% der Leitungspositionen in katholischen Einrichtungen mit Frauen besetzt. 13 von 100 weiblich. Das ist nicht gerade viel für ein Weltunternehmen. Und ein solches ist die Kirche mit ihren unzähligen Verwaltungen und Finanzbehörden, mit ihren Seelsorgeämtern und Hospizen, Kranken- und Pflegehäusern, mit Stiftungen, Schulen und Kindergärten. Und für ein solches Unternehmen ist die Mischung der Geschlechter im Arbeitsalltag nur von Vorteil.
Wir wissen aus der Führungsforschung, dass diverse Teams, die altersdivers sind, die, was das Geschlecht angeht, divers sind, die womöglich sogar auch kulturell noch divers sind, dass die am Ende einfach bessere Ergebnisse bringen. Und deswegen setzen wir an der Stelle eben auf die paritätische Besetzung der Führungsposition in der katholischen Kirche mit Frauen.
Aber die Frage ist natürlich auch, inwieweit sind Rollenvorbilder wichtig und relevant, gerade auch heutzutage für Frauen, auch in der katholischen Kirche.
Die Freiburger Caritas-Wissenschaftlerin Daniela Blank war Gleichstellungsbeauftragte der Erzdiözese Freiburg. Heute berät sie Frauen in dem Förderverein Futura Mentoring. Wer sie fördern will, muss ihnen konkrete Vorbilder zeigen, sagt Blank. Und dazu gehöre auch, dass diejenigen, die bereits etwas erreicht haben, über ihre Arbeit sprechen und offensiv auf sich aufmerksam machten. Um mehr Macht geht es Blank dabei weniger.
Sondern eher um Gestaltungsraum und Gestaltungsfreiheit, die dann damit auch mehr Frauen bekommen. Und nicht nur auf kleiner Ebene in der katholischen Kirche, sondern eben auch auf Ebenen oder in Positionen, wo ich ganz konkret Menschen führen kann und auch Inhalte mitbestimmen kann.
Bis Frauen verstärkt dorthin gelangen, bis die Leitungsstellen in der Kirche gleichermaßen mit Männern und Frauen besetzt sind, ist es noch ein weiter Weg. Aber immerhin, Gleichstellungsbeauftragte und Frauenförderprogramme sind heute in den meisten Bistümern selbstverständlich. Doch die Nachfrage ist oft größer als das Angebot. Eine direkte Aufstiegsgarantie gibt es nirgendwo. Das hat auch Gemeindereferentin Eva Dech erlebt. Nach dem Mentoring-Programm sitzt sie immer noch auf ihrer alten Stelle. Das ärgert sie. Aber den Beruf wechseln oder sogar aus der Kirche austreten, um anderswo aufzusteigen, möchte sie nicht.
Irgendwie glaube ich, dass ich nur was verändern kann, wenn ich drin bleibe. Ich kann aber auch wirklich viele verstehen, die dann ihre Koffer packen und sagen, das ist nicht mehr mein Verein. Manchmal frage ich mich auch, was mein Job hier ist oder meine Aufgabe, was ich hier bewegen soll, ich kleines Rädchen. Und denke ich, vielleicht ist es aber immer wieder, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, ich gebe mich nicht damit zufrieden. Also irgendwie so ein bisschen Rebellenblut fließt dann doch noch in mir, wo ich glaube, es lohnt sich, immer wieder dran zu bleiben.
Bis heute hat sich in der katholischen Kirche ein essentialistischer Geschlechterbegriff gehalten. Das heißt, Frauen und Männer gelten als ihrem Wesen nach verschieden und haben dementsprechend unterschiedliche Aufgaben. In der Regel kommt die Frau dabei schlechter weg und wird dem Mann untergeordnet. Das ist ein Geschlechterverständnis, das mit der Bibel nicht zu vereinbaren ist, sagt die Grazer Theologin Theresia Heimal.
Also Sie werden in der Bibel keine Aussagen über das Wesen der Frau oder des Mannes oder überhaupt über das Wesen von etwas finden. Das ist eine Diktion, die Sie so nicht haben, auch nicht im Neuen Testament. Und von daher muss man ehrlich sagen, wenn da mit der Bibel argumentiert wird, dann ist das natürlich meilenweit oder Lichtjahre weit von jeglicher wirklich historisch-kritischen Exegese entfernt.
In ihrem Buch »Andere Wesen« untersucht Theresia Heimal das Frauenbild ihrer Kirche. Eine Erkenntnis? Heute ist das Frauenbild der Kirche zwar wesentlich differenzierter als noch vor ein paar Jahrzehnten, aber in der Praxis hat das bislang noch nicht sehr viel verändert. Denn die Frage nach der Rolle der Frau ist weniger eine theologische als eine Frage der Macht.
Im Letzten muss man ganz ehrlich sagen, dieses sehr essentialistische Konzept vom unveränderbaren Wesen der Geschlechter, das geht ja aufs 19. Jahrhundert zurück. Das wird in der Kirche, im kirchlichen Lehramt, sicher deswegen aufrechterhalten, weil es natürlich auch gewisse Machtpositionen und dann in Folge natürlich auch ein sehr bestimmtes Ämterverständnis festschreibt und auch einer historischen Entwicklung entzieht. Wenn ich sage, das ist das Wesen, das war immer schon so, das muss immer schon so sein, dann stellt sich die Frage nach allfälligen Veränderungen in einem veränderten historischen oder auch gesellschaftlichen Kontext oder auch innerkirchlichen Kontext erst gar nicht.
Der Druck auf die Kirche, etwas zu ändern, hat zugenommen, sowohl von innen wie von außen. Und auch die theologischen Argumente, mit denen die Kirche Frauen bislang verboten hatte, in Leitungspositionen zu gehen oder gar zu verkündigen und Priesterin zu werden, diese Argumente bröckeln. Schon seit längerem befasst sich die moderne Theologie mit der Rolle und der Bedeutung von Frauen in der Bibel allgemein und speziell in Jesu Gefolgschaft. Einhelliges Ergebnis der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler?
Frauen gehörten zum Kreis dann auch der Jünger und Jüngerinnen Jesu und hatten entscheidende Funktionen, Aufgaben, Dienste in der frühen Kirche übernommen. Es gab Frauen in der Kirche als Diakoninnen, Frauen, die auch geweiht worden sind.
Erst als sich das Christentum zunehmend institutionalisiert und zur Staatsreligion wird, werden die Frauen wieder aus den Führungspositionen verdrängt und biblische Texte nachträglich verändert. Die Osnabrücker Theologin Margit Eckold beschäftigt sich seit langem mit diesen Prozessen. Vergangenes Jahr initiierte sie einen großen internationalen Kongress zum Thema Frauen in der Kirche. Mehr als 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kamen. Ihre Diskussionsergebnisse fassten sie in 7 Thesen zusammen. Die Forscher gehen in die Offensive und sie fordern ihre Kirche heraus. These Nummer 3 macht das besonders deutlich.
Nicht der Zugang von Frauen zu den kirchlichen Diensten und Ämtern ist begründungspflichtig, sondern deren Ausschluss.
Nicht zuletzt unter Papst Franziskus, der generell offene Debatten schätzt, ist wieder etwas Bewegung in das Thema gekommen. Die Theologin Margit Eckold kann zwar erkennen, dass Franziskus grundsätzlich an einem Gespräch über die Rolle von Frauen in der Kirche interessiert ist. Gleichzeitig beobachtet sie beim Papst aber ein ganz klassisches Geschlechter- und Kirchenverständnis.
Da habe ich im Grunde noch das traditionelle Marienbild, eben die Wirtin, die Jungfrau, die Mutter und so weiter. Und ich stelle dann im Grunde die Kirche als Maria dar und die steht polar Jesus Christus gegenüber. Die Polarität des Weiblichen und des Männlichen und so weiter. Und dann auch mit bestimmten Aufgabenverteilungen in Gesellschaften, in Politik etc. Und auch dann in Kirche natürlich. Und das merke ich schon. Das wirkt in vielen dann auch der Argumentationsformen von Papst Franziskus nach.
Bei einem Thema gibt es für Papst Franziskus keine Diskussion: der Weihefrage. Frauen werden auch unter ihm keine Chance auf das Priesteramt haben.
Also ich merke schon, dass ich mich im Lauf der Zeit zunehmend daran störe, dass die katholische Kirche so ein Männerverein ist.
Junge Nachwuchstheologinnen wie die Freiburger Doktorandin Franka Spieß finden es schade, dass das Frauenthema nicht offen und in allen Punkten frei debattiert wird. Und die Theologiestudentin Claudia Danzer ergänzt, ganz im Sinne der Osnabrücker Thesen:
Ich bin katholisch getauft, ich war bei der Erstkommunion, ich war Ministrantin, ich wurde gefirmt, ich habe katholische Theologie studiert. Und dann werde ich mit der Frage konfrontiert, ob Austritt nicht eine Option ist. Und da frage ich mich schon, warum bin ich jetzt begründungspflichtig, dass ich in der katholischen Kirche bleibe als Frau? Ist nicht vielmehr die Kirchenleitung begründungspflichtig, warum sie Frauen strukturell benachteiligt?
Aber wenn ich zum Beispiel gucke, wie sich unter anderem Margit Eckholt öffentlich äußert oder Theresia Heimerl oder andere Theologieprofessorinnen, dann finde ich schon, dass das sehr viel Mut macht und dass das auch mit der Hoffnung verknüpft sein kann, dass sich da was bewegt.
Das Engagement der jungen Theologinnen ist groß, genauso wie die Frustration. Über das Thema Weihe wollen sie am Mikrofon lieber nicht sprechen. Wer erst am Anfang seiner Karriere steht, will sich mit unbedarften Äußerungen dazu keinen Ärger einhandeln. Von einer offenen Diskussion sind die Katholikinnen und Katholiken also noch weit entfernt. Umso neidvoller geht der Blick der jungen Frauen daher zu den evangelischen Glaubensschwestern. Einhelliger Tenor? Die haben's gut. Die haben ja schon alles erreicht. Die Martinskirche im schwäbischen Meimsheim. An diesem sonnigen Frühlingsmorgen reckt sich der mächtige graubraune Kirchturm am Ortsrand noch etwas stolzer als gewöhnlich in den Himmel. Die evangelische Gemeinde Meimsheim bereitet einen besonderen Sonntag vor. Es ist der erste Gottesdienst der neuen Pfarrerin Stefanie Kings. Und zum ersten Mal überhaupt steht in Meimsheim eine Frau auf der Kanzel. Nach 40 Pfarrern seit 1543. Zu diesem Anlass übt selbst der Posaunenchor des Ortes ein Stückchen ein.
Freudig aufgeregt. Also ja, es ist jetzt eben Neustart in einer neuen Gemeinde und da bin ich natürlich gespannt, wie das wird.
Stefanie Kings hat das hellblaue Sakko gegen den schwarzen Talar eingetauscht. Die dunkelblonden Locken sind zu einem Dutt am Hinterkopf zusammengebunden. An ihre vor Aufregung geröteten Wangen schmiegt sich ein Mikrofon.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Als ich Gemeindepfarrerin war, wurde ich regelmäßig gefragt, wenn ich zum Beispiel Besuche gemacht habe, wo sind denn Ihre Kinder jetzt und müssen Sie jetzt nicht heim und Ihre Kinder abholen und wer versorgt jetzt Ihre Kinder, wenn Sie arbeiten? Und die Frage, also wird ein männlichen Kollegen, da ist ganz klar, der sorgt nicht dafür, dass die Kinder versorgt sind, aber ich qua Geschlecht, qua Frau, qua Mutter, mir wird die Frage gestellt, was denn jetzt meine Kinder machen in dieser Zeit.
Eva Maria Bachteler ist Landesfrauenpfarrerin der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und war davor viele Jahre als Gemeindepfarrerin tätig. 50 Jahre Frauenordination feiert ihre Kirche in diesem Frühjahr. In der Evangelischen Kirche der Pfalz sind es sogar 60 Jahre. Im Vergleich zur katholischen Kirche könnte man also sagen, hier haben es die Frauen geschafft. Der Weg bis nach ganz oben ist frei.
Also 1968 wurde die Frauenordination eingeführt, zunächst für 10 Jahre unter der sogenannten Zölibatsklausel. Das heißt, wenn Frauen geheiratet haben, mussten sie wieder ausscheiden. Also seit 1978, wenn man es genau nimmt, haben wir gleichberechtigte Zugang von Männern und Frauen zum Pfarramt. Und wir liegen im Moment auch hier in der Württembergischen Landeskirche beim Frauenanteil von 33%. Also das ist eine sehr steile Kurve, Tendenz steigend, weil nämlich der Anteil der Frauen unter den Theologiestudierenden im Moment bei über 60% liegt.
Aber die Zahlen dürften nicht über neue Probleme hinwegtäuschen, so Bachteler. Denn viele Frauen merkten, Familie und Job unter einen Hut zu bringen, ist alles andere als leicht. zumal in der Regel die Männer noch genauso viel arbeiteten wie früher.
Alles ist möglich. Da sind wir in einer Lüge, haben wir uns selber belogen, auch als Frauen, indem wir gesagt haben, okay, das ist doch easy going, ja, das machen wir doch mit links. Dass sich einfach zeigt, dass nur ganz, ganz wenige das kräftemäßig schaffen und dass viele auf der Strecke bleiben. Und dass man auch hier sagen muss, das ist kein individuelles, kein persönliches Problem, weil ich jetzt persönlich zu wenig Kraft habe oder mich nicht gut genug organisiere, sondern es ist einfach zu viel verlangt. In der Arbeit so zu tun, als hätte ich keine Kinder, also das funktioniert nicht.
Junge Menschen wollen heute beides, sie wollen Beruf und Familie. Und das miteinander in Einklang zu bringen, wird schwierig sein. Da werden auch unsere Modelle, die wir im Moment noch fahren, mit dieser Allzeitverfügbarkeit, die kommen jetzt auf den Prüfstand, wenn es darum geht, was für eine sinnvolle Arbeitskultur herrscht hier.
Die Gleichstellungsbeauftragte der Evangelischen Landeskirche Württemberg, Ursula Kress, plädiert für neue Arbeitsmodelle. Leitungsstellen, die auf 2 Personen aufgeteilt werden, etwa. Im Zuge der Digitalisierung müsse auch mehr über mobiles Arbeiten und Homeoffice nachgedacht werden, so Kress. Kurz, die Kirche als Arbeitgeber muss sich ein Stück weit neu erfinden. Der Wandel, vor dem die Landeskirche nicht nur in Württemberg, sondern die Kirchen bundesweit stehen, lässt sich sinnbildlich am Pfarrhaus festmachen. Einerseits ändert sich mit den Ansprüchen der jungen Pfarrergeneration das Berufsbild. Andererseits geht es um einen kirchenkulturellen, aber auch gesellschaftlichen Sinneswandel. Weg von der alten Männerdomäne Pfarrhaus hin zu einem Ort der Vielfalt von Lebensentwürfen. Wie schwer das ist, erlebt die Gleichstellungsbeauftragte Ursula Kress jeden Tag.
Also wir haben noch sogenannte dunkle Flecken auch auf unserer Landkarte, wo immer mal wieder auch hier im Büro für Chancengleichheit Bemerkungen anlanden, ja, man hätte hier doch gerne den Pfarrer und seine Frau und nicht eine allein lebende Frau und schon gar keinen schwulen Pfarrer oder eine lesbische Pfarrerin haben.
In Malmsheim ist der Gottesdienst zu Ende. In der Sakristei hat Stefanie Kings einen kurzen Moment, um zur Ruhe zu kommen. Für ihre erste Stelle ist sie extra mit ihrem Mann hergezogen. Dass sie die erste Pfarrerin des Ortes ist, wird ihr erst langsam bewusst. Das Leben im frisch renovierten Pfarrhaus wird eine Umstellung. Allzeit verfügbar möchte Kings nicht sein.
Und dann gehört für mich schon auch dazu, dass ich auch mal einen Feierabend haben darf. Da bin ich jetzt gespannt, wie sich das entwickelt, wann noch Anrufe kommen und wann noch geklingelt wird. Aber das wäre für mich auf jeden Fall wichtig, dass ich natürlich in dem Haus auch lebe und nicht nur arbeite.
Den Malmsheimern ist nach dem Gottesdienst bei Sekt und Brezeln der Stolz über die neue weibliche Besetzung der Pfarrstelle anzuhören.
Also ich finde es wirklich klasse, dass man jetzt mal eine Pfarrerin hin.
Sehr richtig finde ich das. Im Zuge der Emanzipation darf man auch eine Pfarrerin haben.
Also ich finde, es spielt keine Rolle, ob Mann oder Frau, sondern es spielt eine Rolle, ob die Person echt ist und ob sie mit Leidenschaft ihrem Amt nachgeht.
Vielleicht kommen noch mehr in den Gottesdienst noch. Mindestens die Männer vielleicht. Ne?
Auch 50 Jahre nach der ersten Frauenordination in Württemberg ist Stefanie Kings als junge Pfarrerin auf dem Land noch etwas Besonderes. Die Kirchen, prophezeit die Gleichstellungsbeauftragte Ursula Kress, werden bald Probleme bekommen, Leute wie Kings für diesen Beruf zu begeistern. Denn auch in der evangelischen Kirche halten sich die alten Vorstellungen hartnäckig. Das gilt auch für die katholische Kirche. Hier muss sich aber erst noch zeigen, ob die Förderung von Frauen nur eine nette Imagekampagne ist oder ob mit ihr ein langfristiger Sinneswandel eintritt.
Nicht jede Frau, da ist es die größte Gabe, dass sie daheim schon Kinder erzieht. Und nicht die größte Gabe eines Mannes ist es automatisch, seine Erwerbsarbeit bis zum Umfallen auszuüben. Ja?
Wenn das mal anerkannt würde, dass auch das Menschenbild und das Geschlechterrollenbild eben nichts Statisches ist, sondern eine immer im Austausch auch mit den jeweiligen historischen und sozialen Kontexten gedacht wird und sich weiterentwickelt, dann wären wir schon ein Stück weiter.
Ich frage mich ja immer, warum halten die Jungs die Türe so zu? Und ich finde keine andere Antwort, wie scheinbar, dass irgendeine Angst ist, dass was verloren geht. Und das finde ich so bedauerlich. Wenn Männer und Frauen nicht nur gleichwertig, sondern wirklich gleichberechtigt und mit Zugang zu allen Ämtern in dieser Kirche sind,
dann repräsentiert sie für mich eigentlich erst wirklich Jesus Christus in seiner Gänze.
Maria Magdalena und die Frauen in der Kirche. Sie hörten einen Beitrag von Lukas Meyer-Blankenburg.